Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Wir haben auch, muss man sagen, ich glaube, 1000 Hippos pro Tag gesehen.
Okay, wir keins.
Genau, so, und da kannst du dir vorstellen, du hast gar nicht mehr angehalten. Du bist da dann immer, dieser Weg ging dann immer an dem Longway entlang und du hast, ah, Hippo, schon wieder Hippo. Und so. Wenn sie zwei Bullen mal gekämpft haben, da hast du mal ein bisschen angeguckt, der Kameramann konnte da schön filmen. Aber das war, weißt du, du hättest ja hinstellen können, so, Hippo, ne, Zielstock aufbauen oder hinlegen oder hinsetzen noch. Jetzt guckt er mich an, der Bulle, bumm. Und dann warten wir jetzt eine halbe Stunde, bis er irgendwo wie so eine Pose hochkommt und dann ziehen wir ihn raus. So, also, ganz ehrlich, dafür bräuchte ich nicht nach Sambia fliegen, oder?
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Ganz viele haben drum gebeten, deswegen habe ich ihn jetzt nochmal eingeladen. Du warst ja schon genug hier und ich freue mich auch immer wieder, wenn du da bist. Henrik Lott, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Danke, Max. Gerne hier.
Wir fangen jetzt mal direkt mit dem ersten ernsten Thema an. Und zwar haben wir den SCI gegründet. Du bist Vorstandsmitglied beim SCI. Und wie ich gesehen habe, hast du noch kein Geld gespendet. Was ist da los?
Ja, was ist da los? mit Sicherheit werde ich da noch was spenden. Das ist kein Problem. Ich bin ja auch Live-Member, glaube ich jetzt. Ne? Yeah. SCI, dazu muss ich sagen, im Grunde genommen ist der SCI Amerika, das ist eher so ein Ding, was ich so gar nicht so mein Teil ist. Da geht es mir viel zu sehr um diese ganzen Inch und Zentimeter und Punkte und dann diese perversen, nenne ich das, diese Awards, die du da kriegen kannst. Hast du drei Viecher von einer Sorte geschossen oder dann kriegst du so einen Pokal, oder wenn du jetzt diese ganzen Büffel geschossen hast, kriegst du so einen Pokal, oder die erfinden ja zum Teil auch irgendwelche Arten, wie so diesen Art Nilbüffel, wo sich ja Wissenschaftler gar nicht sicher sind, ob es überhaupt gibt. Hauptsache, man kann sagen, man hat jetzt hier wieder so einen Grand Slam der Büffel gekriegt und kriegt dann da wieder irgend sowas. Das ist ja sowas, was ich gar nicht mochte. Und ich bin jetzt ja von dir gefragt worden mit dem SCI Germany, da war ich ja auch eher skeptisch. Und jetzt habe ich gesagt, naja, gut, ich habe auch andere gefragt, die jetzt wussten, dass ich da im SCI Germany Chapter sozusagen aktiv geworden bin. Die fragen natürlich, Henrik, das passt gar nicht zu dir. Die kennen nur diesen amerikanischen SCI. Und
Wir versuchen ja, also ich erkläre das nochmal einmal kurz für die Leute hier. Wir sind ja, es gibt den amerikanischen SCI und es gibt ja den SCI Europe. Da ist ja im Moment der Miguel Estade, Dr. Estade ist da ja der Vorstandsvorsitzende, und wir sind ja praktisch bei dem europäischen. Und ich denke auch, das, was ich jetzt auch in letzter Zeit gesehen habe, du bist ja auch da, glaube ich, in der Gruppe mit drin, dass sich der europäische aber wirklich stark von dem amerikanischen unterscheidet. Ja, in den USA gibt es das Ganze da mit den ganzen Awards und was weiß ich was. Aber ich glaube, das ist sowieso mein Problem auch mit der ganzen Ethik, mit dem Jagdschein und was weiß ich was, gibt's halt einfach in USA nicht. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Hast du gerade genug gemacht? aber bei uns geht es ja tatsächlich auch darum, sagen wir mal, unsere Werte in das Ganze reinfließen zu lassen. Und ich glaube, da wolltest du auch gerade drauf.
Genau. Mir war es eben wichtig, dass sich der German Chapter sozusagen, der SCI Germany sozusagen, von den Amerikanern abhebt. Also nicht abhebt, sondern also unterscheidet. Vor allen Dingen stark. Und zwar vor allen Dingen hinsichtlich Weitgerechtigkeit und nicht, dass dieser Trophäenkult so Auswüchse nimmt, sondern mir ist eben wichtig, dass man nicht anfängt, nur noch die größten Tiere zu schießen, sondern dass man vor allen Dingen guckt, dass man die Ältesten möglichst schießt. Und dass auch gewisse Jagdmethoden dann einfach wie vom Auto schießen oder in kleinen Gattern jagen und so, dass sowas einfach nicht erlaubt wird. Und das ist für mich eben essentiell. Und deswegen bin ich jetzt beim Anfang beim SCI noch so ein bisschen zurückhaltend, weil ich natürlich so ein bisschen gucken will, naja, wie sind jetzt die ersten großen Treffen mal mit den deutschen Mitgliedern? Kann ich da meine Position durchsetzen, beziehungsweise sehe ich mich da dann wieder? Weil letztendlich kann man ja nur eine Organisation verändern oder das Mindset der Leute verändern, wenn man aktiv wird. Also einfach nur außen stehen und immer auf die Leute zeigen und sagen, das ist alles ganz schlecht, das ist Blödsinn. Wenn ich was verändern will, dann muss ich ja in die Organisation reingehen, um es zu verändern. Deswegen bin ich jetzt da im SCI eingetreten, wohl wissend, dass ich eben immer noch skeptisch bin und das erstmal angucken möchte, weil es für mich eben ganz wichtig ist, dass wir uns von den Amerikanern da abheben. Dass der SCI an sich viel für die Jagd tut, das steht außer Frage. Auch mit dem Geld und dass die Jäger zusammenhalten müssen, das sehe ich ja auch alles ein. Aber wie gesagt, man muss eben so ein bisschen gucken, dass wir nicht so dieses typische amerikanische Jagen, nenne ich das mal, mit diesen ganzen Pokalen und so machen.
Die Sache ist ja, ich glaube, dass der SCI steht ja auch eher dafür, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, dem Erhalt der Jagd tatsächlich überhaupt vorbirgt. Ich meine, ich sehe das einfach, wofür das Geld ja auch gespendet wird. Wir waren jetzt letztes Jahr beim SCI Middle East, bei dem Gala-Event, war total interessant. Da sind wirklich aus den USA Leute da gewesen, aus England, aus Portugal. Es war wirklich komplett cool, muss ich ehrlich sagen. Middle East ist ja auch eher, dass die Leute ja auch nicht mit der Jagd so aufwachsen, wie wir das jetzt zum Beispiel tun. War aber total interessant, weil die sich auch sehr viel Informationen auch von uns geholt haben. Und deswegen fand ich das auch richtig cool. Und die ganzen Projekte dort zu sehen, wer wo was macht, ist total spannend. Wir haben jetzt im Moment Schulen, die in zum Beispiel in Frankreich, die machen ganz viel an den Schulen in Frankreich, um da Kinder zu sensibilisieren und zu sagen, okay, das und das ist das richtige Fleisch oder das und das, so sollte man das angehen und das ist vielleicht nicht richtig, aber nicht zu sagen, das eine ist das Richtige und das andere ist das Falsche, sondern einfach da so einen Faden zu haben. Ich glaube, was wir hier in Deutschland im Moment komplett scheiße fahren, sorry für den Ausdruck, ist dieses ich bin ja auch für Tierwohl, aber dieses alles ist scheiße, was irgendwo was mit Tieren zu tun hat, Jagd ist verkehrt und was weiß ich was. Wir hatten gerade bei uns, war so ein Tierarzt, der Video hochgeladen hat, wie schlecht die Jagd ist. Deswegen, ja, da zieht sich ein bisschen im Moment so ein roter Faden durch das Ganze. Ich bin auch mal wieder gespannt, was tatsächlich zur Messe hin in Dortmund passiert, welche Nachrichtensender wieder dann auf den Ständen auch mit verdeckten Kameras filmen. Und ich finde deswegen auch, dass wir vom SCI, du hast das gerade gesagt, wir wollen uns da abheben, aber dass wir auch einfach zeigen, was uns wichtig ist und wie für uns Jagd ist. Zum Beispiel auch du und ich. Wir haben ja auch unterschiedliche Ansichten von der Jagd, aber trotzdem sitzen wir ja hier und diskutieren über das Ganze und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige. Ich sage ja jetzt auch nicht, nee, man darf nur Kimme und Korn oder nur Bogen. Für die einen ist es nicht möglich, das zu machen und für die anderen ist es auch nicht möglich, was anderes zu haben, als mit der Flinte zum Beispiel zur Jagd zu gehen. Und deswegen, bei uns ist es, glaube ich, was Jagd angeht, sowieso in Deutschland ein super schwieriges Thema, weil es so breit gestreut ist. Es gibt so viele verschiedene Sachen.
Ja, vor allem darf man nicht auf andere zeigen und sagen, meine Jagd, das ist die beste. Das würde ich gar nicht tun. Also alles im Leben ist ja im Wandel. Und auch bei mir ist es so, dass ich jetzt mittlerweile mehr und mehr Zielfernrohr auch nutze. Weil ich immer gesagt habe, diese Leidenschaft über Kimme und Korn zu jagen oder dieses Reglement sozusagen, was ich mir selbst auferlegt habe, darf niemals zu Lasten des Willens gehen und meine Augen werden nun mal jetzt schlechter, gehe mit großen Sprüngen auf die 50 zu und das muss ich einfach zusehen. Ich habe schon eine Lesebrille, also jetzt hier sowas Kleines lesen, das könnte ich schon nicht mehr. Also ich sehe wirklich auch Kimme und Korn, das wird schwieriger und dann habe ich einfach gesagt, dann ist jetzt eben Ende damit. Ne? Also Großwild auf naher Entfernung, ja, das geht noch, aber so ein Rehbock auf 50 Meter, wie ich das noch vor 10, 15 Jahren gemacht habe, ne. Das würde ich mir zutrauen.
Geht nicht mehr. Aber es ist ja auch cool, dass du dich dann da selbst so einschätzt und dass du sagst, dass das so ist. Ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man das auch einfach erkennt.
Genau. Also da habe ich für mich einfach getroffen und jetzt fange ich eben an. Jetzt baut gerade der Thomas eine schöne Büchse wieder für mich in Österreich und da wird keine offene Visierung drauf sein. Eigentlich ganz komisch, als er mich fragt, aber ich habe gesagt, du, wenn die fertig ist, ist nochmal ein Jahr um oder zwei, dann sind meine Augen noch schlechter geworden. Und ich bräuchte eben, das Schwierige ist mit Brille, ich bräuchte so eine Gleitsichtbrille, weil ich eben in die Nähe nicht mehr gut sehe und in die Weite nicht mehr gut sehe. Und das ist dann mit Kimme und Korn alles ganz schwierig.
Ich meine, du bist ja trotzdem so ein Vorreiter in Deutschland, auch die ganzen Videos, als ich angefangen habe, ich habe mir die ganzen Sachen angeguckt und jetzt haben wir ja auch schon länger zusammen was gemacht und für mich fasziniert das auch einfach immer wieder, wo du überall warst und wenn man das mal sieht, auch bei dir beim Instagram-Kanal oder auch bei YouTube, du hast ja wirklich eine Community, die das ja wirklich, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, feiert das, was du machst und die das auch richtig gut finden und du gibst dir auch sehr, sehr viel Mühe, da den Leuten zu antworten und da auch mit denen darüber oder auszutauschen. Auf der Messe sieht man das ja auch immer wieder, dass du da von vielen Leuten angesprochen wirst, die da auch wirklich Fragen dazu haben, wie du das machst. Wie gehst du mit dem Ganzen um? Also ich finde das ja, ich finde es ja auch cool. Du hast ja jetzt gerade zum Beispiel wieder zu mir gesagt, ey Max, wir sind die und die Tage, bin ich da auf der Messe und ich weiß ja wieder, dass bei dir praktisch eine Schlange ist, um sich mit dir zu unterhalten.
Also wie ich damit umgehe, also ich merke jetzt dieses Instagram, das ist nicht so mein Ding. Das habe ich ja gemerkt, das betreut ja mittlerweile ihr jetzt in erster Linie, da bin ich dann doch ein bisschen zu oldschool, weil es auch zu viel ablenkt und so. Und
da kann ich auch was zu sagen, der liebe Hendrik hat, glaube ich, die ersten Monate, wo wir das gemacht haben, sehr, sehr viel auf Instagram geguckt, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Jetzt habe ich das
von meinem iPhone weggelöscht, weil es war wirklich so, diese KI dahinter, die erkennt ja, was du gerne guckst, und dann wurden mir zig Jagden gezeigt und so weiter, Sportevents und Boxen und so, alles, wo meine Interessen liegen, auf einmal. Oh ja, ja, und da guckt ihr auf die Uhr, ach, schon wieder viele Stunden an diesem Ding rumgehangen. Deswegen habe ich es jetzt eingestellt, ne? Also, ja, das war dann doch vielleicht ein bisschen too much. Aber ja, wie gehe ich damit um? Mein Ziel ist eben, was du ja vorhin jetzt auch sagtest, ist, in Deutschland gibt es eben diese unterschiedlichen Einstellungen zur Jagd, auch in den Jägern selber, dass wir Jäger da zusammenhalten müssen, um unsere Leidenschaft sozusagen in die nächste Generation zu tragen, in die Zukunft zu tragen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wie gesagt, niemals mit dem Finger auf andere zeigen. Wie gesagt, weil ich jetzt auch selber jage jetzt mit dem Zielfernrohr, weil es einfach eben nicht mehr geht. Ne? Ich würde das jetzt nicht. Es gibt nur so generelle Sachen, wo ich eben immer wieder gerne Leute zumindest zum Nachdenken anregen würde, ist so diese Technik. Dieses immer mehr Technik. Einer meiner Standardsprüche ist ja weniger Technikwagen. Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratiewagen. Ich sage weniger Technikwagen. Obwohl ich selber, das sage ich jetzt auch direkt wieder, ich habe auch ein Wärmebildvorsatzgerät. Und ich habe auch ein Wärmebildgerät zum Gucken. Habe ich auch. Aber ich nutze das eben ausschließlich für meine Freunde, die Waschbären. Ja? Oder im Niederwildrevier mal den Fuchs. Ich habe einmal damit ein Schwein geschossen. Das war so langweilig, dieses leuchtende Schwein damit zu schießen. Fiel dann um und dann, ja. Weil es wird ja auch mittlerweile immer wieder mit ASP argumentiert oder der First argumentiert mit dem Klimawandel und wir müssen die Bäume schützen und wir müssen das Rehwild schießen und wir müssen die Schweine alle kurz halten. Deswegen müssen wir immer mehr Technik nutzen, um die ganzen Abend. Also irgendwie müssen, ich kann es auch nicht mehr hören. Es wird also immer wieder, wird das ASP bemüht oder der Klimawandel, warum wir Jäger nur noch eigentlich Schädlingsbekämpfer sind. Das ist doch einfach furchtbar. Ich will kein Schädlingsbekämpfer sein, dann kann ich einen Kämmerjäger holen. Ich möchte draußen in der Natur sein, ich möchte, und es macht mir Freude in der Natur, und es macht mir Freude, dem Wild hinterherzustellen, dem nachzujagen, aber eben möglichst ebenbürtig. Ganz ebenbürtig wird es nie gehen, dann müsste ich einen Stein nehmen oder eine Flitsche oder mit meinen bloßen Händen das erlegen.
Aber das ist ja auch was, ja, stimme ich dir zu, aber wenn du eine Flitsche nimmst, die hast du auch gebaut und die Waffe wurde auch gebaut.
Ganz genau, ganz genau. Deswegen sage ich ja, ich bin kein grundsätzlicher Technikverachter, weil wie soll ich die ganzen Waschbären bei uns im Niederwildrevier, man kann es schon gar nicht mehr bejagen nennen, man kann es auch bekämpfen nennen, wie soll ich das machen? Nur mit Falle? Ja, habe ich, aber die Zeit nur zu 1000 Fallen zu fangen, habe ich auch nicht. Das heißt, ich setze mich auch mal abends an, am speziell gekürten Platz für die Tierchen, dann kommen die und ich möchte einfach da nicht mehr auf Vollmond sitzen müssen, warten müssen. Da möchte ich einen sauberen, sicheren Schuss machen auf den Waschbären mit einem kleinen Kugelbumm und dann kommt der Nächste zum Begräbnis und dann kriegt der auch noch eine. Ja, nur so kann ich dieser Waschbärpark Herr werden, weiß ich nicht, ob man überhaupt noch Herr werden kann, richtig Herr werden leider nicht mehr, aber zumindest die Spitze des Eisbergs abkappen. Und da ist Technik sinnvoll. Und ich kann nicht verstehen, warum in manchen Bundesländern bei Raubwild die Vorsatztechnik noch nicht erlaubt ist. Für mich vollkommen unbegreiflich. Ja, Waschbären, ich meine Wildschweine und so, die dürfen überall geschossen werden. Und wer weiß, ob nicht Leute das auch noch fürs Reh- oder Dammwild nutzen abends. Aber warum man damit einen Waschbären in NRW nicht jagen kann, verstehe ich nicht. Ziemlich jeder Grund, kann ich nicht verstehen. Kann ich davon. In Niedersachsen, in meinem Revier, in Polle darf ich das. Warum ich es in NRW nicht darf, kann ich nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen diese Technik oder so. Ne? Oder Leute, die das nutzen. Nur es wird eben mittlerweile fast ja nur noch ausschließlich genutzt. Du hast das Gefühl, die Leute, die kaufen gar kein Fernglas mehr. Auch Fernglas brauche ich nicht. Ich kaufe nur noch ein Wärmebildgerät zum Gucken. Und dann spreche ich das Zielfernrohr an. Beziehungsweise also diese ganzen Skills dahinter gehen ja verloren.
Ja.
Ne, zu hören.
Das Überlisten ist auch dann nicht mehr da.
Genau.
Ja.
Genau. Also eigentlich müsste man, wie heißt der Spruch, ich habe zwar weniger Beute, aber habe mehr gejagt. Ne? Gibt es so einen Spruch von, wie heißt der denn? Wir jagen von Ortega, wie heißt der? Wir jagen nicht, um zu töten, sondern wir töten, um gejagt zu haben. Genau. Sowas. Also das ist eigentlich das, was was ich eben möchte, dass das wieder mehr auch bei Jungjägern mehr so verfängt, anstatt immer dieses Beute machen um jeden Preis.
Was ich sagen muss, oder mit einer Sache, mit der ich zufrieden oder besser geworden bin oder finde, dass es besser ist, als ich angefangen habe, ich habe jetzt 10 Jahre einen Jagdschein, ich habe am Anfang direkt mit dem Hund ganz viel Nachsuchen gemacht und da sind natürlich sehr, sehr viele Nachsuchen entstanden, einfach durch Absehen 1 in der Nacht mal auf die Sau draufgehalten. Das muss ich sagen, ist besser geworden, aber das Problem ist, es gibt mehr Nachsuchen, weil halt mehr nachts gejagt wird. Das ist halt die Sache. Normalerweise hattest du ja die Sache, dass nur während den Mondphasen gejagt wurde. Jetzt hast du das die ganze Zeit, dass praktisch jeden Tag gejagt wird oder es jeden Tag gejagt werden kann und das Wild auch dann in dem Fall keine Chance hat, aber ja.
Und es hat auch keine Ruhe mehr, das Wild, genau. Ne? Weil wir sehen das ja selber über die Jahre. Früher wusstest du, da hast du dich dann bei gutem Licht abends um 8 jetzt im Winter hingesetzt und spätestens bis 10, 11 kam mal irgendwas vorbei. So, mittlerweile hat man den Eindruck, dank der ganzen Wildkameras ist der Wald ja komplett überwacht. Die kommen fast nur noch in der zweiten Nachthälfte. Ja. Weil die ganz genau wissen, da sind die Jäger dann zu faul, sich mit ihrer Nachtsichttechnik auch noch hinzusetzen, so um 2, 3 Uhr morgens. Ne? Und aber das ist doch furchtbar. Also, und
dann kommt auch noch bei uns, da ist auch noch so eine Sache, da wo ich einen richtigen Hass drauf bekomme, ist dieser ganze Bürokratiewahnsinn, den wir bei uns haben, dass zum Beispiel Wärmebezielfernrohre nicht erlaubt sind, Vorsatzgeräte aber erlaubt sind, wo dann so ein Block dann da auf diesem Ding mit drauf hast, anstatt das einfach mit einem vernünftigen, Zielfernrohr, was das auch möglich macht, dass das Ganze, und ich finde es auch am Ende des Tages dann sicherer macht, weil du da halt nicht so ein Verbindungsstück dazwischen hast mit allem drum und dran. Aber ich denke, das kommt dann jetzt auch in den nächsten Jahren oder hoffe es zumindest.
Ja, wollte das nicht beantragt werden? Irgendwas habe ich gelesen in der Jagdzeitung, dass sie das beantragen wollen. Ja, das ist natürlich auch, Schwachsinn schon wieder, sinnbefreit.
Das war, glaube ich, Kriegswaffengesetz.
Ja, genau. Also die Dinger sind streng verboten, genau. Ja.
Weil man natürlich damit mehr machen kann als mit den anderen Sachen. Ja, aber da fangen wir gar nicht mit.
Nein, das wissen auch alle Zuschauer. Also, wer sich ein bisschen damit ausgehen, weiß, dass das genauso viel bringt, wie wenn ich eine Vorsatztechnik drauf habe. Also kann ich das Gleiche mitmachen. Also naja, verstehe ich auch nicht.
Henrik, du warst jetzt dieses Jahr, hast du eine große Tour gemacht. Erzähl uns davon.
Ja, wir sind jetzt wieder mit einem Yachtfreund zusammen und Kameramann nach Sambia geflogen und ein guter Freund, der Stefan Jakobs von mir aus Namibia, der war der Führer, der Berufsjäger sozusagen, weil ich habe eben immer wieder die Erfahrung gemacht, in Sambia hatte ich keinen Kontakt, ich kannte da keinen. Und ich wollte nicht einfach zu so einem typischen Vermittler gehen. Dem erzähle ich dann, ne, weil es mit Bogen war, dass ich mit Bogen jagen will und dieses und jenes. Und dann sagt er, ja, können Sie bei mir wunderbar machen, dann buchst du was, dann kommst du da hin und dann kriegst du irgendeinen Berufsjäger vorgesetzt. Und genauso wäre es nämlich gewesen. Den Berufsjäger, den wir da vorgesetzt bekommen haben, das war nämlich eine faule Kröte. Der war in Amerika verseucht, der wollte nur rumfahren und ging schon lazy durch die Gegend. Und du merkst schon, der Typ wollte gar nicht richtig jagen. Also da zum Glück hatte ich den Stefan Jakobs dabei und der weiß eben, wie ich jagen will, der ist selber Bogenjäger und das ist eben ganz wichtig und deswegen habe ich über den das gebucht und dann konnte ich einfach beruhigt sein, auch wenn ich dann theoretisch 2 Berufsjäger dabei hatte. Du musst ein Jahr damit es legal ist, musst du ja einen da vor Ort trotzdem haben, weil er ja dort vor Ort gar nicht die Lizenz sozusagen hat. Aber dann sind wir nach Sambia geflogen und es sollte da mit Bogen auf Hippo gehen und Krokodil. Das waren so meine beiden Wildarten, die ich mit dem Bogen jagen wollte.
Wir haben das ja vorher bei dir im Garten auch genug getestet mit dem Krokodil. Da hast du dir extra, hast du extra eine Figur geholt. Ist auch mega geil. Die Videos könnt ihr euch bei Henrik auf dem YouTube-Kanal angucken.
Ja, also da musste ich, das war auch viel, habe ich auch viel gelernt, zu, auch über mich wieder, wie dann dieser innere Kampf wieder ist, ne? Wenn du den Berufsjäger hast und du hast die Chance jetzt, dann trotzdem noch nicht den Pfeil, noch nicht das Release zu betätigen, weil er so nicht perfekt ist und so. Und dann habe ich auch, viel zu schnell angefangen. Natürlich, ich wusste es alle. Mein Bogenprofi, der mir das alles immer macht, der hat gesagt, Henrik, fang nicht an, so schnell die Fundzahlen hochzusetzen. Ja, kann ich. Kann ich doch spannen. Mhm. Ja, aber ich habe es dann wohl das ganze Frühjahr über zu oft gespannt, zu oft trainiert damit. Und jetzt habe ich so typische Bogenschulter. Wie so ein Tennisarm habe ich jetzt eine Bogenschulter. Ich habe seit 2 Monaten keinen Bogen mehr angepackt. Und selbst wenn ich jetzt mal wieder einen spanne, weiß ich genau, geht das sofort wieder los. Und jetzt wollen wir uns mal im Januar damit orthopädisch befassen. Und dann werde ich wohl, meine ganzen Bögen werden jetzt wieder total abgerüstet auf 55 Pfund, kann sogar mein Sohn ziehen. Weil ich einfach mit 80, 82 Pfund, was ich zum Schluss hatte, das war dann einfach, irgendwann ist es dann zu, wenn du kalt bist und du musst dich ja auch im kalten Zustand spannen, kannst ja nicht immer jedes Mal vorher die Schulter und alles warm machen, sondern musst im kalten Zustand ihn spannen. Und ja, da musste ich eben immer an die Maximalkraft manchmal gehen. Und das hat eben auf Dauer hier, ne, was hinterlassen.
Gibt es da denn Mindestangaben, was man an Pfund haben muss für die Big Game Jagd? Weißt du das?
Nee, in Sambia war es so, also da gibt es mit Sicherheit was. Die genauen Pfund, also ich hätte auch mit 70 oder 75 Pfund jagen können. Also ich habe mir selber nur diese 80 Pfund so vorgenommen, obwohl ich ja einen 31er Auszug habe. Das heißt, bei mir kommt der sowieso schon mit, ne, viel mehr Beschleunigung an, also viel längere Beschleunigung, viel mehr Energie als beim normal großen Menschen, sag ich mal. Ich hätte gar nicht gebraucht, das war vollkommen übertrieben. Dann habe ich ja deinen Tipp genommen und diese guten Victory-Pfeile genommen, die sind echt Wahnsinn. Und dann die Iron Will-Spitzen. Also letzten Endes muss man sagen, bin ich etwas überausgerüstet dahin gekommen. Also das ist ein bisschen Kanonen auf Spatzen gewesen. Auch beim Hippo muss man nicht sagen, da sind ja fast 3 Tonnen Fleisch da. Da brauchst du schon natürlich eine gewisse Setup, um da weit werken zu können. Aber es hätte auch höchstwahrscheinlich alles ein bisschen weniger sein dürfen. Ja, aber jetzt zahle ich eben den Preis dafür.
Ja. Wie war denn die Jagd allgemein?
Ja, sie ist, das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, in Afrika bin ich jetzt so langsam so ein bisschen so mit durch. Die Reise sonst, die Landschaft Sambia da am Luangwa River war super toll. Das Camp war direkt am Bach. Am Bach ist gut. Größeren Fluss, nenne ich das mal. Überall Hippos. Die Hippos kommen abends raus, neben deiner Feuerstelle, 20 Meter entfernt, ist der Bulle ganz am Grasen. Ja, immer wenn man zum Zelt geht, muss man eben genau gucken, dass nicht einer gerade im Weg ist. Also das ist also schon cool. Und die ganzen Geräusche, die habe ich ja wirklich, am meisten habe ich sogar im Endeffekt danach diese Geräusche, dieses Rülpsen und rum, dieses Rumgedudel da gehört. Also das vermisst also auch zum Einschlafen. Die erste Nacht habe ich mit Oropax geschlafen und danach habe ich gedacht, nee, warte mal, bist du verrückt, Oropax. Ja, du willst dir doch mal diese Geräusche wahrnehmen.
Nimmst du Malarone?
Nee.
Ja, weil ich kann dir da auch was Schönes erzählen. Wenn du das nimmst, plus die Geräusche, da hast du auf so einen übelsten Horrortrip. Also bei mir ist das wirklich so wie so ein Halluzinogen.
Ich kenne nur von Lariam.
Also ich bin da komplett, ich habe letztes Mal irgendwo so ein Hardcore-Scheiß geträumt und auf einmal ist dann nachts, bin ich aufgewacht und war gerade kurz davor, das Ding aufzumachen, hier das Zelt, wo du dann denkst so, scheiße, was passiert, wenn du da rausläufst auf das Viech zu? Das ist dann auch nicht witzig, deswegen da auch immer vorher mal einmal ausprobieren, ob man Malarone verträgt.
Ja, nee, das vertrage ich ganz gut, aber wir hatten da so gar keine Mücken. Selbst in Kamerun habe ich es nach 3 Tagen abgesetzt. Wenn ich da keine Mücken sehe, dann nehme ich das Zeug auch nicht, weil, ne? Und naja, und das war wirklich also wunderschön, das Camp. Und die Natur da ist toll. Die Menschen sind super freundlich. Also das muss ich sagen, das ist alles schön. Das ist in anderen afrikanischen Ländern aber auch so. Der Jagdtag ist der gleiche wie immer. Man hat sein Camp, steht morgens auf, trifft sich, frühstückt ganz kurz was, hat dann ein kleines Lunchpaket. Dann geht's auf einen Geländewagen und dann geht's irgendwo dahin, wo man jetzt pirschen will, etc. Und wäre es nach dem Berufsjäger vor Ort gegangen, hätten wir nur auf diesem Geländewagen gesessen. Aber da habe ich keine Lust zu. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Hippojagd dürfte man eigentlich nur mit dem Bogen machen. Weil es ist eigentlich, also wenn du am Land jagst und du wartest auf sie, dann kannst du auch mit der Büchse nehmen. Aber das Tierchen im Wasser zu schießen, wenn es da sich dir anguckt, dann sollst du hier direkt da zwischen Augen schießen, das kann mein 12-jähriger Sohn. Dann schießt du das Ding zwischen die Augen. Ja, also das ist so. Die sind ja nicht abgehauen. Die fühlen sich ja im Wasser so sicher.
Selbst der Kameramann lacht gerade, weil ich hab's nämlich gemacht vor 2 Jahren.
Sorry.
Alles gut. Aber wir sind, okay, ganz kurz, ich muss noch einmal darauf eingehen jetzt. Ich muss auf diesen Diss eingehen. Die Sache ist, wir haben einfach keine gesehen. Ja, wir sind 5 Tage lang alles abgelaufen und es war nirgendwo ein Hippo. Ja. Und die Hippos waren immer mitten vom Flussbett. Dann habe ich mich fast umgebracht, als ich mit diesen scheiß Nussschalen darüber gefahren bin. Ja, habe gedacht, ich saufte ab mit allem drum und dran. Deswegen, ich war froh, als ich meinen Hippo hatte.
Alles gut, Max. Wir haben auch, muss man sagen, ich glaube, 1000 Hippos pro Tag gesehen.
Okay, wir keins.
Genau. So, dann kannst du dir vorstellen, du hast gar nicht mehr angehalten. Du bist da dann immer, dieser Weg ging dann immer an dem Luangwa entlang und du hast, Hippo, schon wieder Hippo. Und so. Wenn sie 2 Bullen mal gekämpft haben, da hast du mal ein bisschen angeguckt, der Kameramann konnte da schön filmen. Aber das war, weißt du, du hättest dich ja hinstellen können, So, ich brauche einen Zielstock aufbauen oder hinlegen oder hinsetzen noch. Jetzt guckt er mich an, der Bulle. Bumm. Dann warten wir jetzt eine halbe Stunde, bis er irgendwo wie so eine Pose hochkommt und dann ziehen wir ihn raus. So, also ganz ehrlich, dafür bräuchte er nicht nach Sambia fliegen, oder? So, aber so wird das in der Regel gemacht. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte mit dem Bogen jagen und für einen Bogen muss das Tierchen aus dem Wasser. Ich möchte unter der Bauchlinie mindestens durchgucken können. Also es muss irgendwo auf einer Sandbank stehen oder an Land sein, wie auch immer. Ja. Sonst habe ich den, dann meinte der, ja, da schießt du doch. Stell dir einfach vor, da musst du ein bisschen unter die Wasserlinie schießen. Ich so, geht's noch? Ich schieße doch nicht so ein bisschen unter die Wasserlinie. Das Tier muss irgendwo ganz normal stehen, breit.
Vor allen Dingen ist Wasser auch wie Beton.
Genau. So, ja. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie tief ich da runterhalten muss und dann Winkel berechnen, das ist ja nicht wie Bowfishing. Habe ich gesagt, nee, nix da. Der Bulle muss irgendwo fett stehen. Und das hat ewig gedauert. Ne? Und dann haben wir irgendwo so eine alte Kuh gefunden. Die war total krank, die muss Fieber gehabt haben. Die war bei Affenhitze, war die draußen und stand nur noch so. Da habe ich dann gebettelt, dass ich die erlegen darf. Weil ich habe gesagt, die pischen wir jetzt wunderbar an, die erlösen wir. Das ist doch ideal. Ja? Nein, ist verboten. Warum ist das verboten? Ich muss ja keinen Bullen schießen. Wenn das eine uralte, todkranke Kuh ist, dann kann ich die doch erlösen und jagen. Reicht, ich zahle auch die gleiche Trophäengebühr. Ist mir wurscht, ich würde gerne die jagen. Nee, ist verboten. Darf man Sambia nicht. Keine Weibchen.
Und du?
Ja, da haben wir sie eben elendig sterben lassen. Also das ist was, das habe ich auch nicht verstanden. Und da denke ich immer so manchmal, Gott, das für eine gewisse Spende hätte der doch bestimmt Augen zugedrückt. Beim Schädel nachher interessiert sowieso keinen, ob es ein Bulle ist. Also, aber nein, ging nicht, okay, gut.
Man hätte auch einfach mal weggucken können und einfach sagen können, mach mal eben.
Genau, gut, ja. Ranger war natürlich auch dabei und so, aber gut.
Die interessiert also.
Die interessiert das sowieso nicht, genau. Dem wäre das auch egal gewesen. Aber nein, die haben ja alle Angst, dass sie irgendwie, wie heißt dieses komische Fieber, was du kriegen kannst? Irgend so eine Krankheit. Die hatten furchtbare Angst, die hätten das auch dann nicht angepackt. Naja, egal, irgend so ein komisches Fieber, irgendwo Antrax.
Ach so, ja.
Die hatten
ja.
Angst vor Angst, Antrax.
Okay.
Naja, habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte, das ist ein chemischer Kampfstoff, biologischer Kampfstoff, oder? Antrax.
Nee, das ist tatsächlich auch bei dem Büffel ganz viel. Auch in Namibia, im Caprivi oben, haben die ganz viel Antrax gehabt. Letztes Jahr im Mango.
Ja.
Oh. Und alle Büffel, eine ganze Büffel.
Dachte, das ist so ein Voodoo, was du mir da erzählst. Pack die Dinger doch an. Ja, gut. Ich verstanden. Auf jeden Fall haben wir dann endlich einen gefunden, aber das sieht man nachher im Video. Es war eine coole Yacht und wo ich von überrascht war, ist wirklich. Der Berufsjäger, Stefan, ich habe auf 25 oder 27 Meter den Bullen voll drauf, mitten aufs Blatt, also ein bisschen hinter das Blatt geschossen mit dem Pfeil. Und Stefan dachte, glaube ich, in erster Sekunde noch so, oh, you missed it. Ich so, hä? Das kann nicht sein. Nein, ich bin gut abgekommen. Weil er davon ausging, dass die Vanes, die Nocke mit den Federn sozusagen, dass die noch rausguckt, das hat er erwartet. Aber der Pfeil ist in diesem ganzen Tier verschwunden.
Ja.
Und beim Bergen nachher haben wir gesehen, die Spitze guckte so viel auf der anderen Seite raus, dass ein Bogen, also eine 470 Nitro Express wäre da nicht durchgegangen.
Ja.
Ne? Also das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ne? Und was das Spannendste eigentlich in ganz Sambia war, ist das Bergen an diesem Bach. Also Bach ist gut, an diesem Fluss.
Man muss schneller sein als die Krokodile, oder?
Wir sind durch diesen Fluss viermal durchgewartet. Gibt im Video wird man sehen, wie hinter uns so ein Krokodil schwimmt. Nicht unser Karawane, ja. Also das war wirklich, muss ich sagen, das absolut Spannendste. Im Grunde genommen natürlich total bescheuert und verrückt. Aber das ist dann ja auch so, naja, wir mussten auf die andere Seite, um einen anderen Winkel zu kriegen, fürs Krokodil und dann immer durch diesen Bach da wieder durch. Und dann dachte ich mir, warum holen wir denn nicht das Boot? Das ist doch gar nicht so weit weg. Aber nein, man will dann ja auch nicht klein beigeben und sagt, ja gut, dann gehen wir eben da durch. Aber innerlich dachte ich so, ja, also das Warten in diesem Krokodil- und Hippo-verseuchten Gewässer war das Highlight, muss ich sagen, der ganzen Safari. Sonst war es eigentlich wie andere auch. Also wir haben versucht, einen Büffel zu kriegen, aber ich wollte nur einen ganz alten schießen. Die hatten da nicht so viele Büffel, muss ich sagen. Also die Büffelquote, das Interessante war, die Hippoquote ist sehr klein, obwohl es viel zu viele in dem Fluss sind. Der Fluss hat schon fast keine Fische mehr, weil durch das ganze Reinkoten etc. die Fischer fangen nichts mehr, weil die Hippos, der Fluss ist eigentlich total verseucht. Ja, da sind so viele Hippos drin, dass da müsste man eigentlich die Quote anders machen. Die Büffelquote war sehr hoch, glaube, die schießen da 30 Büffel im Jahr und nur 5 oder 8 oder 10 Hippos, oder ich glaube nur 5. Also das hätte komplett anders sein müssen. Das war irgendwie komisch, weil wir haben wirklich fast keine Büffel gefunden. Also mein Jagdfreund wollte gerne einen Büffel jagen, der hat dann auch einen schönen bekommen, aber das war sehr schwierig, dort Büffel zu sehen überhaupt. Elefanten hatten sie viele, die waren auch mal ein bisschen motzig, zumindest so eine Kuh, die hat uns immer wieder, wir wussten genau, wo die sich aufhielt und immer wenn wir da dann morgens vorbeifuhren, kam wieder der Angriff aufs Auto. Immer wieder. Die hatte also einen Hass gegen uns. Immer wieder kam sie hinterher. Ja, aber sonst, nee, das war also eine rundum tolle Landschaft. Sehr schön, muss ich sagen.
Top. Nee, also ich bin noch mal gespannt, wie das Video wird. Da kommt ja auch noch mal was.
Viel Footage, ja. Wir waren ja 2 Wochen da. 2 Jäger wurden begleitet. Wir hatten 2 Kameraleute dabei. Das ganze Krokodil-Highlight, die Jagd im Blind auf das Krokodil, die Hippo-Jagd und er hat seinen Büffel geschossen und dann drumherum eben das Ganze. Also das war schon wirklich beeindruckend. Ich habe bestimmt auch 10 Sachen jetzt vergessen. So, die ist schon ein halbes Jahr her, aber fällt mir dann alles wieder ein.
Was hast du denn für 2026 geplant?
Da wollen wir einmal in Namibia ein bisschen anders machen und zwar Backpack-Jagd in Namibia mit dem Bogen. Also nicht dieses typische Lodge und morgens raus und abends wieder rein, sondern wirklich so eine Art Survival-Yacht. Wirklich nur alles auf den Rucksack in den Bogen, in den Schlafsack und dann gehen wir durch verschiedene Farmen rüber, aber alles zu Fuß, nicht mit dem Auto. Der Stefan Jakobs kennt da eben auch viele natürlich und da hat er schon um Erlaubnis gefragt und das kann man sonst nicht so einfach machen, weil ich einfach mal sagte, du ganz ehrlich, jetzt so eine ganz normale Standard-Namibia-Yacht so, ne, auf einer Lodge und so brauche ich jetzt nicht. Und dann machen wir was ganz anderes, dann quatsche ich mal mit ein paar Farmern und dann machen wir einfach so ein Survival-Tour. Ne? So 10 Tage. Und dann. Und
wer kommt da mit?
Der Stefan Jakobs und ich.
Ja.
Wir machen das zu zweit. Einfach nur Rucksack.
Also diesmal auch kein Film dann davon?
Doch, Kameramann kommt mit.
Ja.
Aber der jagt ja nicht. Ne? Der kommt mit und filmt das einfach mal. Weil wir einfach mal was anderes machen wollen. Also wirklich so richtig, selbst das Wasser müssen wir uns suchen. Wir hatten erst überlegt, ob wir da so eine richtige Art Wettkampf rausmachen sozusagen. Er jagt da und wir dürfen dann, haben auch nichts zu essen dabei, gar nichts und müssen dann sozusagen das Fleisch verkaufen, um uns davon dann Schlafsack und Zelt zu kaufen und so. Aber ich dachte, puh. Also das glaubt, ist ja irgendwie lächerlich, weil wenn 10 Kilometer später, 10 Kilometer weiter, sage ich mal, die Luxusfarm wäre mit Pool etc. und wir müssen da leben wie die Neandertaler. Nein, wir haben einfach gesagt, wir machen jetzt einfach nur wirklich Backpack-Yacht. Und ja, das wird schwer. Also wenn wir da jeder ein Stück kriegen sollte, in den 10 Tagen ist das schon gut. Okay. Weil das ist so ein bisschen da an der Kalahari da, nicht Kalahari, von der Namib-Randstufe da. Wenig Deckung, was wird für Bogen schon. Ich hoffe, dass es auch dann wieder geht mit der Schulter, dass es dann wieder geht. Ne?
Und wir sehen dich aber auch wieder auf der Messe.
Ja, ich bin auf alle Fälle auf der Messe, habe ich Spaß dran. Aber in der Woche, am Wochenende ist mir das immer zu viel.
Also für alle die gerne mal mit Henrik quatschen wollen, er ist auch relativ oft bei uns auf dem Stand. Deswegen kann man ihn da treffen und.
Boah, so gemütlich, man kann sich da einfach mal hinsetzen.
Ja.
Sonst muss man ja immer stehen oder irgendwie, das ist auch so anstrengend, immer in diesen Gängen rumrennen. Dann, außerdem bin ich ja sowieso meistens, da ich ja die ganzen Jagdklamotten, Ausrüstung eigentlich alles habe, gehe ich gar nicht in diese Hallen, wo man das alles kaufen kann. Und meistens bin ich so in Halle 7 unterwegs.
Ja. Nein, und da sind ja auch, ich sag mal jetzt, alle Leute, die wir kennen, die kommen auch irgendwie alle zu uns und wir sind die ganze Zeit ja mit, also auch abends, ich glaube, wir haben letztes Mal 3-4 Stunden lang damit einfach mit irgendwem geredet und mal einfach den Abend genossen. Die Trompeters kommen auch jeden Abend, insofern, ja. Da ist auch immer was los. Ich muss dir aber jetzt nochmal eine Sache erzählen. Du musst auch zwischendrin mal beim SCI-Stand stehen.
Kein Problem.
Dann musst du auch mal Hallo sagen.
Mache ich gerne.
Ja, also wir haben diesmal auch einen eigenen Stand für den SCI. Für alle, die das hier hören und dann da auch noch Interesse dran haben. Wie gesagt, wir wollen da was Eigenes machen. Wir sind vom SCI Europe angeschlossen. Natürlich hat das auch mit dem SCI USA zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Interessen, es gibt sehr, sehr viele Meinungen über das Ganze und wir versuchen natürlich bei uns alle Meinungen dazu zusammenzubringen und da was Eigenständiges, Vernünftiges für die Deutschen rauszumachen. Und ja, ich denke, dass das auch eine coole Sache wird und gerade jetzt auch mit dir, der da so ein bisschen, ich sag mal, wenn ich sag das jetzt mal vorsichtig, den konservativen Jagdgedanken genau, da reinzubringen, dann ist das auch was. Und es muss ja auch mal einen geben, der sagt, so Jungs und nicht weiter oder Mädels nicht weiter mit dem Ganzen. Und deswegen finde ich das ja auch gut, dass du da, dass du dann Teil von dem Ganzen bist. Henrik, ich würde sagen, oder hast du noch was? Sonst werde ich gesagt, wir sehen uns in Dortmund.
Genau, wir sehen uns in Dortmund. Wunsch ist glücklich.
Perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, die Folge, wenn ihr die hört, kommt uns einfach danach in Dortmund besuchen und ihr seht uns mal auf dem Stand, ich glaube Halle 7, E34, ganz hinten links in der Ecke.
Wie letztes Jahr.
Ja,
das ist einfach zu sehen.
Perfekt, Dankeschön.
Tschüss.